Johannes 8, 36. Den der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Aber mal ganz ehrlich, plagen uns manchmal nicht immer noch Dinge wie Verletzungen, Generationsmuster und Bitterkeit? Manchmal, da sind wir gefangen in unserer eigenen Ängste, unserer Gefühle und Vergangenheit und denken, dass es nichts gibt, das uns daraus befreien könnte. Und selbst wenn die Möglichkeit, frei zu sein, durch Jesus in greifbarer Nähe liegt, weil sie uns tagtäglich angeboten wird, greifen wir immer wieder nach dem Gefangensein. Aber muss das wirklich so sein? Wenn Jesus doch sagt, ich gehe, du bist frei, warum wollen wir dann lieber gefangen bleiben? Das muss nicht so sein. Wir wurden zu einem Leben in Freiheit berufen. Und es ist Zeit, dass wir kurz innehalten, stehen bleiben und Vergangenes aufarbeiten. Dass wir in das Reflektieren investieren über das Gestern und Heute, was unser Morgen beeinflusst. Und dass wir uns ganz bewusst für die Freiheit entscheiden. Es wird Zeit, dass wir darüber sprechen, was es bedeutet, in Jesus frei zu sein. Also, denk mal kurz nach. Vielleicht wird es langsam Zeit, dass du dich selbst mal fragst, wovon du frei werden möchtest und wofür du deine Freiheit gerne einsetzen würdest. Lass es uns gemeinsam tun und uns auf die Reise machen. Die Wegbeschreibung für das Reiseziel Freiheit liegt vor uns. Hier kommt Keys to Freedom.
Ja, das ist eine Reise, auf die wir uns begeben. Das kann man sehr schön damit vergleichen. Für mich persönlich, ich habe darüber nachgedacht, passt das Bild von einer Zugreise ganz gut. Ja, wir steigen heute ein in den Zug. So eine alte Dampflok, die so langsam unter Dampf gesetzt wird und es sprudelt und qualmt schon aus allen Ritzen und man hört das Gehupe und jetzt wird Zeit, an Bord zu gehen. Und die Dampflok macht sich auf den Weg und wir werden 7 Stationen abfahren mit diesem Zug. Und an jeder Station geht es um einen Schlüssel. Und nicht jeder Schlüssel muss unbedingt für dich ein Schlüssel sein, der in deinem Leben gerade wichtig oder eine Rolle spielt, aber es sind bestimmt ein paar dabei. Und so glaube ich, dass es total wertvoll ist. Ich habe mit Axel gerade nochmal vor dem Gottesdienst gesprochen. So ein Jüngerschaftskurs, und das ist es eigentlich, der ist nicht nur für Leute, die gerade frisch im Glauben sind. Wir brauchen das alle. Wir brauchen das alle. Und so kann ich nur sagen, herzliche Einladung. Komm noch an Bord. Noch ist Zeit einzusteigen. Wenn du noch nicht dabei bist, du kannst es gern tun. Dieser Kurs beinhaltet nach der heutigen Weichenstellung auch wieder ein schönes Bild. Ne? Erstmal muss die Weiche in die richtige Richtung gestellt werden, damit wir in die richtige Richtung abfahren. Das ist heute. Danach also 7 Schlüssel zur Freiheit. Und Schlüssel, die werden benutzt, um Zugänge zu ermöglichen. Ich habe hier mal 7 verschiedene Schlüssel zu Hause zusammengesammelt. Und ich hoffe inständig, dass ich nachher, wenn ich zu Hause bin, auch noch genau weiß, wo welcher Schlüssel hingehört. Mal schauen, wie lange ich brauche. Und wie gesagt, das muss nicht so sein, dass für dich alle 7 Schlüssel jetzt eine zentrale Rolle spielen. Aber manchmal merkt man das auch erst, wenn man darüber nachdenkt und dazu etwas hört und merkt, hey, das ist genau das, was mir im Leben gerade so viel Mühe macht. Und deswegen so wichtig, 7 unterschiedliche Schlüssel. Und es ist ja auch so, dass wir Menschen total unterschiedlich sind. Wir haben komplett unterschiedliche Startbedingungen in unserem Leben gehabt. Wir sind unterschiedlich erzogen, wir sind unterschiedlich geprägt worden. Wir haben dementsprechend sehr unterschiedliche Herausforderungen in unserem Leben zu bewältigen. Und in 1. Thessalonicher 3, da schreibt der Apostel Paulus, aber ihr wusstet natürlich, schreibt er, dass wir vor Hindernisse gestellt werden. Schon als wir noch bei euch waren, haben wir euch gewarnt, dass bald Schwierigkeiten kommen würden. Und so geschah es dann ja auch, wie ihr wisst. Also nichts Neues im Reich Gottes. Auch in der Bibel steht ganz klar, hey, Als Christen führen wir kein Leben ohne Hindernisse. Schön wär's. Das mutet Gott uns zu. Aus guten Gründen, wie wir nachher noch sehen werden. Später schreibt Paulus dann, dass er total erfreut war, zu hören, dass die Christen in Thessalonich fest im Glauben geblieben sind. Die Hindernisse und Schwierigkeiten konnten sie nicht überwältigen. Durch den Glauben an Gott ist es ihnen gelungen, die Hindernisse zu überwinden. Jesus sagte zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Wir machen gerade eine Zeit durch, also der jetzt nicht irgendwie so ein bisschen wenigstens unsicher ist, der ist in meinen Augen ein ganz besonderer Mensch. Also ganz ehrlich, ich glaube, es geht uns im Moment allen so. Es sind so unsichere Zeiten. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann zuletzt in dieser geballten Form so viel Unsicherheit gab um uns herum. Und Jesus sagt, ihr habt Angst in der Welt und ihr werdet Schweres erleben. Und jetzt kommt's, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Wir wissen, dass Jesus alle Schwierigkeiten und auch die größten Herausforderungen überwunden hat. Aber, und das finde ich klasse, er ließ uns Menschen nicht in diesem Wissen allein, Jesus hat alles überwunden, sondern er gibt uns auch Hinweise und lässt uns nicht im Unklaren darüber, wie auch wir überwinden können. Und er sagt einfach nur eins: Habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Und natürlich hat jeder von uns mit ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen zu kämpfen, die uns daran hindern, zu überwinden. Also Fortschritte in unserem geistlichen Leben zu machen. Und nicht immer, bei jeder passenden Gelegenheit, wollen wir in die falschen, gleichen Verhaltensmuster zurückfallen. Weil dies so ist, gibt es auch entsprechend unterschiedliche Schlüssel, um ganz unterschiedliche Türen zu öffnen, damit du frei werden kannst von Dingen, die dich gefangen halten, die dich daran hindern, im Leben durch Herausforderungen hindurch im Glauben zu bleiben. Und 7 solcher Schlüssel werden uns in den kommenden Einheiten dieses Kurses vorgestellt. Also heute geht es noch nicht los mit den Schlüsseln. Heute geht es erstmal um die Basics, um so ein paar Grundlagen, die ich gerne legen möchte. Ich möchte euch zunächst kurz aufzeigen, wo eigentlich unsere Verhaltensweisen, die uns oft im Weg stehen, ihren Ursprung haben. Und dann im Hauptteil der Predigt mit euch gemeinsam Wege erkunden, wie Gott zu uns spricht. Wir haben gesungen, ich möchte mehr von dir sehen. Ja, wie eigentlich? Habt ihr euch das mal, ja? Also es ist leicht gesungen und auch leicht gesagt. Und wir werden also ein bisschen darüber erfahren heute. Aber erster kurzer Exkurs, so will ich es mal nennen, Verhaltensweisen und ihr Ursprung. Am Bild eines Baumes kann man das sehr schön erklären. Wenn wir uns einen Baum anschauen, sehen wir genau den Teil des Baumes über der Oberfläche. Unterhalb der Erdoberfläche befindet sich das Wurzelwerk. Und das Wurzelwerk ist eben nicht sichtbar. Meist, das finde ich sehr interessant, erstreckt sich das Wurzelwerk unterirdisch genauso weit wie die Baumkrone. Die Baumwurzel verankert den Baum nicht nur im Boden, sondern vielmehr besteht ihre Hauptaufgabe darin, Stamm, Zweige, Blätter, Blüten und Früchte mit Wasser und mit Nährstoffen zu versorgen. Die sichtbaren Teile des Baumes stellen in diesem Bild unsere Überzeugungen, unsere Gewohnheiten und daraus resultierend unsere Verhaltensweisen dar. Das, was sichtbar ist. So wie ein Baum sowohl gesunde als auch ungesunde Äste hat oder Zweige oder Früchte, so werden bei uns auch gute wie schlechte Verhaltensweisen sichtbar. Manche sind ganz offensichtlich, manche werden erst dann sichtbar, wenn man den Menschen besser kennenlernt und wieder andere halten wir lieber so gut es irgend geht im Verborgenen. Und solche schlechten Verhaltensweisen, Grundhaltung oder Überzeugung können zum Beispiel sein, der Zwang, sich mit anderen zu vergleichen, Manipulation, Kontrollzwang, Menschenfurcht, Sucht, Aggression, Unsicherheit, Minderwertigkeitsdenken, die Unfähigkeit zu vergeben, anderen zu vergeben, die Unfähigkeit, sich selbst zu vergeben. Und es gäbe natürlich noch eine Menge mehr. Und all diese Dinge ziehen ihre Kraft aus unserer Vorgeschichte, aus unserer Sozialisation, daraus also, welchen Einfluss Menschen und Lebensumstände ausgeübt haben oder auch ganz spezifische Lebenserfahrungen, wie zum Beispiel die Scheidung der Eltern, eine schwere Krankheit, der Verlust eines geliebten Menschen oder Traumata. Aber Gott sei Dank, es gibt natürlich auch gute, positive Lebenserfahrungen wie Liebe, Zuwendung und Hilfe durch andere Menschen, Heilung von einer schweren Krankheit, eine glückliche Kindheit. All diese Wurzeln verbildlichen die Ursprünge unseres Verhaltens. Und diese liegen, wie das Wurzelwerk eben auch, tief verborgen und halten sich fest in unserem Leben verankert. Das müssen wir realisieren. Und solche negativen Wurzeln können sein Angst, Scham, Wertlosigkeit, Stolz, Ablehnung, Bitterkeit, Verzweiflung und sicherlich noch einige mehr. Aber auch, wenn solche Wurzeln, wie ich schon dargestellt habe, tief in unserer Persönlichkeit verankert sind, ist es dennoch möglich, ihr Wachstum zu beenden, sie zu beseitigen und gute Wurzeln nachwachsen zu lassen. Es kommt nämlich auf den Nährboden an, der die Wurzeln umgibt. Auf die Umgebung, aus der die Wurzeln ihre Nährstoffe ziehen. Wenn du negative Verhaltensweisen ändern möchtest, genügt es eben nicht, an den Ästen herumzusägen, an den Früchten, an den Zweigen. Du musst an den Ursprung heran. Jesus sagt, ein guter Baum trägt gute Früchte. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Also schlechte Verhaltensweisen werden immer nachwachsen, wenn sie weiterhin von schlechten Wurzeln ernährt werden. Die Herausforderung wird also sein, die schlechten Wurzeln zu entfernen. Denn die Qualität der Wurzeln bestimmt die Qualität der Frucht. Unsere Wurzeln müssen deswegen von Gottes Wort, von seiner Gegenwart und von seiner Kraft genährt werden. Und alles beginnt damit, die ungesunden Wurzeln zu identifizieren. Und hierzu werden im weiteren Verlauf dieses Kurses Keys to Freedom wichtige Prinzipien, Schlüssel vorgestellt. Und der Heilige Geist wird dir helfen zu erkennen, welche konkreten Schritte du gehen musst, um gesundes Wurzelwerk zu entwickeln. Gesundes Wurzelwerk, das gesunde und gute Verhaltensweisen hervorbringt. Das führt mich zum Hauptthema der Predigt. Und das lautet Gottes Stimme erkennen. Eine weitere Grundlage für alles. Und Gottes Stimme erkennen finde ich schöner als Gottes Stimme hören. Wisst ihr warum? Wenn wir von Gottes Stimme hören reden, haben wir sofort eine Verengung unserer Vorstellung, wie Gott zu uns spricht. Geht mir ganz oft so, wenn ich mit Menschen darüber spreche, Mensch, ich möchte so gerne Gottes Stimme hören und ich höre nichts. Wenn man ein bisschen nachfragt, merkt man, dass tatsächlich die Vorstellung irgendwie so eine akustische Wahrnehmung am liebsten. Und das kann auch sein, dass Gott so spricht. Aber damit verengen wir die Möglichkeiten Gottes ziemlich stark. Deswegen finde ich Gottes Stimme erkennen viel besser als diesen Ausdruck Gottes Stimme hören. Und natürlich denke ich sofort an den berühmten Vers im Johannes 10, wenn wir darüber reden, Gottes Stimme hören, den kennt ihr alle. Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe kennen meine Stimme. Hören, das ist sehr wichtig. Und wenn man den Vers mal genau anschaut, dann steht hier eigentlich aufmerken. Und im Hebräischen, das hebräische Wort dafür bedeutet wörtlich die Ohren spitzen. Meine Schafe spitzen ihre Ohren. Okay? Klingt schon ein bisschen anders, oder? Manchmal ist es ja so, dass wir sehr mit unserem Leben beschäftigt sind. In unserem Inneren herrscht viel Lärm. Und um uns her sind viele Ablenkungen, dass wir gar nicht richtig wahrnehmen, was Gott eigentlich zu uns reden möchte, was Gott uns zu sagen hat. Im Psalm 81, Vers 9 sagt Gott: Israel, wenn du mir doch Gehör schenken wolltest. Und in Jesaja 55, neigt euer Ohr und hört und kommt zu mir, hört. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört. Und wenn Gott sich über die freut, die ihm zuhören, hey, dann wird er doch wohl auch sprechen wollen, oder wie ist das? Oder sagt Gott, hör mal schön, sei aufmerksam, spitz die Ohren, aber zu sagen habe ich nichts. Hör gut zu, aber ich werde nichts sagen. Das wäre nicht nur kurios, das wäre gemein eigentlich, ne? Und so ist Gott nicht. Wenn Gott schon so viel Wert darauf legt, hör zu, pass auf, was ich zu sagen habe, spitz die Ohren, dann wird er reden. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sein Wort sagt auch, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das bedeutet, dass das Hören seiner Stimme das eine ist und das danach Handeln eine zweite wichtige Sache. Also das Hören von Gottes Stimme bringt Verantwortung mit sich. Und ganz besonders dann, wenn ich Dinge höre, die ich eigentlich gar nicht hören will oder nicht so gern tun will. Wie spricht nun Gott zu uns? Ich habe zwei Aspekte vorbereitet, die ich mit uns teilen möchte. Einmal durch sein Wort und zweitens durch den Heiligen Geist. Gott spricht durch sein Wort. Vielleicht bist du heute hier und sehnst dich eigentlich verzweifelt danach, dass Gott dich führt. Du hast vielleicht eine Entscheidung zu treffen, bist in einer Lebensphase, wo du weißt, ich müsste jetzt eigentlich den Weg oder auch den Weg einschlagen, aber ich muss mich entscheiden. Ich brauche unbedingt Klarheit für das, was vor mir liegt. Dann darf ich dir heute sagen, wenn du in so einer Situation bist und Gottes Stimme unbedingt hören willst, dann musst du lesen. Ich sage meinen Studierenden immer gern, wenn sie mich mit großen Augen angucken und etwas womöglich nicht verstanden haben, sie müssen schon lesen. Ohne geht's nicht. Ich lehre Rechtswissenschaften an der Hochschule, sie müssen schon mal ins Gesetz schauen. Ich kenne das auch alles nicht auswendig. Sie müssen schon mal lesen. Eigentlich ist doch selbstverständlich, oder? Du musst dir Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen. Und zu sehen, und das ist das Wichtige, was Gott eigentlich schon längst gesagt hat. Wenn etwas ganz klar in der Bibel steht, dann musst du nicht wochenlang darüber beten, sondern musst es eigentlich nur tun. Und über das Verkünden deines Glaubens zum Beispiel, über Kindererziehung, über die Frage, wie soll ich meinen Mann, wie soll ich meine Frau lieben, wie soll ich mit meinen Gütern umgehen, wie soll ich in der Gemeinde dienen, wie soll ich reagieren, wenn mich einer schlecht behandelt, darüber hat Gott schon längst alles gesagt. In der Bibel steht's. 1000 andere Dinge hat Gott schon längst gesagt. Und er tut es auch weiterhin. Wir müssen in seinem Wort lesen. Gott spricht bereits durch sein Wort. Und Gott spricht zu uns durch sein Wort, wie es gepredigt wird. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Gott spricht zu uns durch sein Wort, wie es gepredigt wird. Ich erwarte auch jetzt, auch heute hier, dass Gott durch die Predigt zu Menschen spricht. Wir sind nicht hier, weil wir gerade nichts anderes zu tun haben. Ich stehe auch nicht hier, um dich zu unterhalten, sondern wir erwarten, dass etwas Übernatürliches geschieht. Erwarten wir das? Rechnen wir damit? Das, was wir gerade tun, hat Kraft. 1. Korinther schreibt Paulus, Gott beschloss, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Aus Sicht von Menschen, die Gott nicht kennen, ist das gepredigte Wort unsinnig. Es passt überhaupt nicht in ihre Vorstellungswelt. Und dennoch spricht der Heilige Geist durch die Botschaft zu Menschen. Und darin liegt die große Kraft. Und da bin ich beim zweiten Punkt. Gott spricht durch den Heiligen Geist. Gott spricht durch den inneren Zeugen, den Heiligen Geist. In Römer 8, Vers 16 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Überlegt mal, der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. In Johannes 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also der Heilige Geist spricht direkt in unser Herz. Wenn wir uns die Zeit nehmen würden, das alles genauer zu untersuchen, würden wir feststellen, dass das alles letztlich auf eine Aussage Jesu zurückgeht, die lautet, jetzt ist der Geist bei euch und er wird in euch sein. Er wird in euch sein. Das bedeutet, dass der Heilige Geist aus unserem Inneren heraus wirkt. Er wird vom Vater und dem Sohn zu uns sprechen. Aber er tut es aus unserem Inneren heraus. Und das tut er, weil er von dem Moment an, in dem wir ein neues Leben in Jesus haben, in uns wohnt. Also, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu erkennen, dann geht es nicht um Information, sondern um Beziehung. Wenn es darum geht, Gottes Stimme zu erkennen, geht es nicht zuerst um Information, sondern um Beziehung. Ohne seine Beziehung, ohne die Beziehung mit dem Heiligen Geist, wird es uns extrem schwer fallen, Gottes Stimme zu erkennen. Deshalb schreibt Paulus in 2. Korinther 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nicht die Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nicht die Botschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Es geht um Beziehung. Was für Beziehung unter Menschen gilt, gilt auch für die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft bedeutet Herausforderung. Beziehung aufbauen ist eine Herausforderung. Und Beziehung Leben und Beziehung halten, ist auch eine Herausforderung. Es ist eine Sache, zu wissen, dass es den Heiligen Geist gibt. Es ist eine andere Sache, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist zu haben. Und es ist noch einmal etwas völlig anderes, eine Beziehung mit dem Heiligen Geist zu leben. Und zwar so tief, dass ich den Heiligen Geist niemals verlieren will. Wir sollten erwarten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist direkt zu uns spricht. Du solltest erwarten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist direkt zu dir spricht. In Johannes 5, Vers 10 heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich. Der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus bedeutet, das Zeugnis des Heiligen Geistes ist in dir. Der gleiche Heilige Geist, der meine Erlösung bezeugt, damit ich in meinem Herzen weiß, dass ich Gottes Kind bin, weil ich das Zeugnis des Geistes in mir habe, derselbe Geist bezeugt auch die Wahrheit in mir und die Unwahrheit. Derselbe Geist bezeugt auch andere Dinge. Er bezeugt auch die guten und die schlechten Wurzeln in mir. Wir sollten unser Ohr neigen und diesem inneren Zeugen zuhören. Und ich sage ganz ehrlich, manchmal muss man das auch auf die harte Tour lernen. Fachleute haben nicht immer recht. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Wir können nicht immer danach gehen, wo gerade die Tür offen ist. Und weil es gerade so schön in meine Umstände passt. Das wird der Weg Gottes sein. Kann sein, oft ist es nicht so. Es ist nicht immer das Richtige. Deswegen hat Gott uns diesen inneren Zeugen gegeben, der uns leitet. Und überlegen wir einmal, der Geist Gottes bezeugt meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Also wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Und wie lässt mich Gott wissen, dass meine Rettung wahr ist? Durch diesen inneren Zeugen. Er lässt keine Engel herabkommen, keine Posaunen erschallen oder eine Schriftrolle aufrollen, sondern er gibt mir einen inneren Zeugen. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Wer sich falsch entscheidet, verbringt eine Ewigkeit ohne Gott. Und wie zeigt mir Gott, dass ich mich richtig entschieden habe? Durch einen inneren Zeugen. Auf welche Weise also spricht der Heilige Geist zu uns? Eine Möglichkeit, er spricht manchmal durch Menschen zu uns. Apostelgeschichte 11, schönes Beispiel. Ich lese mal so ein paar Verse. Zu dieser Zeit kamen Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Während des Gottesdienstes sagte einer von ihnen, er hieß Agabus, eine große Hungersnot wird kommen. Sie würde sich über das gesamte Reich erstrecken. So hatte es ihm der Heilige Geist gezeigt. Tatsächlich trat diese Hungersnot ein, wenige Jahre später noch, während der Regierungszeit von Kaiser Claudius. Deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochia, ihren Brüdern und Schwestern in Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde sollte so viel geben, wie er konnte, und das Geld würde dann von Barnabas und Saulus den Leitern der Gemeinde in Jerusalem überreicht. Interessante Geschichte. Ist dir aufgefallen, dass Agabus nichts darüber sagte, was sie tun sollten oder wie sie sich zu verhalten hätten? Der Heilige Geist nahm durch Agabus keinen direkten Einfluss auf ihr Verhalten. Die Gemeinde überlegte selbst, wie sie zu reagieren hatte. Was Gott ihnen durch Agabus gesagt hatte, nur was passieren wird, es wird eine Hungersnot kommen. Der Heilige Geist sprach, aber er schrieb ihnen nichts vor. Er sagte ihnen nicht, was sie jetzt zu tun hätten. Er sagte ihnen lediglich, was passieren würde, und die Gemeinde entschied selbst, was sie unternehmen wollten. Gehen wir weiter in Apostelgeschichte, Kapitel 18. Hier geht es um Apostel Paulus und wir werden sehen, dass einige sehr interessante Dinge passierten, als der Heilige Geist zu ihm sprach. Vers 21 heißt es, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Paulus sagte also, ich muss unbedingt zu diesem Fest nach Jerusalem. Ich muss nach Jerusalem. Die Frage ist, war das jetzt ein Wunsch von ihm? Hat er da gehört, da gibt es so tolles Essen, da gibt es die besten Köstlichkeiten, die so vorbereitet werden. Das Fest darf man nicht verpassen. Oder war es etwas, was der Heilige Geist ihm ins Herz gelegt hatte? War es ein Auftrag Gottes, den er auszuführen hatte? Lesen wir weiter, Apostelgeschichte 19, Vers 21. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien und Acharia zu ziehen, dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Er nahm sich im Geist vor. Es handelt sich nicht um einen Wunsch, den Paulus hatte oder eine Idee, die ihm gekommen ist. Er hat gehört, wie cool die Feiern da in Jerusalem sind, sondern es war eine klare Entscheidung von ihm. Er nahm sich im Geist vor, nach Jerusalem und dann nach Rom zu gehen. Das hat ihm der Heilige Geist aufs Herz gelegt. Agabus sagte, es wird eine Hungersnot geben. Aber er sagte nicht, was sie tun sollten. Das entschieden sie selbst. Und Paulus musste sich auch erst selbst entscheiden, zu gehorchen, was Gott ihm sagte. Merkt ihr? Entscheiden muss ich selbst. Reagieren auf Gottes Reden muss ich selbst. Es ist immer Vorsicht geboten, eigene Eindrücke an andere weiterzugeben. Seien wir vorsichtig und fügen wir nicht zu schnell ein So spricht der Herr an, wenn es vielleicht kein So spricht der Herr ist. Und genauso müssen wir vorsichtig sein, wenn wir anderen Menschen zuhören. Darum sagt die Bibel, prüft das alles. Es ist meine Verantwortung. Was Agabus gesagt hat, erwies sich als richtig. Alles geschah genauso, wie er prophezeit hatte. Aber er gab der Gemeinde keine Anweisung. Du, wenn es in deinem Leben jemanden geben sollte, den du so als eine Art persönlichen Propheten betrachtest, ich habe sowas schon mal gehört hier und da, den du also jedes Mal um Rat fragst, wenn es irgendwie eine Entscheidung zu treffen gibt, dann möchte ich dir heute sagen, hör damit auf, das ist nicht Gottes Weg. Es kann durchaus sein, dass Gott jemanden gebraucht, dich zu warnen zum Beispiel, dir zu sagen, was passieren wird. Aber du musst deine eigene Entscheidung treffen. Gott gebraucht Menschen, um zu bestätigen, was bereits in deinem Herzen ist. Aber nicht, um dir Anweisung für dein Leben zu geben. Und damit sozusagen deine Entscheidung zu ersetzen. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Er ist unser Beistand. Er ist unser Tröster. Er ist nicht unser Vormund. Sie baten Paulus nicht zu gehen. Aber er hatte bereits von Gott gehört. Für ihn war die Sache klar. Ab dem Moment prallt alles von ihm ab. Menschen, die ihn irgendwie überzeugen wollen. Er war sich sicher, in seinem Herzen, Gott hat zu mir gesprochen, da muss ich hin. Er hatte sich im Geist vorgenommen zu gehen. Eine schöne Formulierung. Er war im Geist gebunden zu gehen, noch krasser. Und so ging er nach Jerusalem und der Wille Gottes wurde durch sein Leben erfüllt. Wenn wir lesen, was da noch alles passiert ist, wie Gott gewirkt hat. Gut, dass Paulus gehört hat. Gott spricht auch durch seinen Geist zu uns. Zweites Beispiel. indem er uns Frieden gibt. Durch Menschen, aber ganz oft dadurch, dass wir es innerlich spüren. Spürst du eine Unruhe oder spürst du einen Frieden? In Kolosser 3, Vers 15 steht, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Dieses Wort regieren, regiere in euren Herzen, bezeichnete früher auch die Tätigkeit des Schiedsrichters bei den Olympischen Spielen. Das ist interessant. Er tat also dasselbe wie heute ein Schiedsrichter beim Fußball. Er pfeift ab, wenn jemand die Regeln bricht. Der Friede Gottes regiere. In der Amplified Bible, das ist eine englische Bibelübersetzung, lautet dieser Vers folgendermaßen. Und lasst den Frieden Gottes in eurem Herzen beständig als Schiedsrichter wirken. Er möge alle Fragen, die euch in den Sinn kommen, entscheiden und euch eine endgültige Antwort darauf geben. Wenn du also nun über etwas betest oder vor der Frage stehst, in welche Richtung du gehen sollst, dann solltest du dich also fragen, ob du Frieden dabei hast. Oder löst sich dein Friede mit jedem Schritt in diese Richtung langsam aber sicher in Wohlgefallen auf? Dann pfeift der Schiedsrichter vielleicht ab. Der Friede sagt, das ist der richtige Weg, geh. Aber wenn kein Friede, sondern innere Unruhe da ist, dann wird der Schiedsrichter sagen, das läuft nicht, stopp, geh nicht weiter. Und so lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, dass Paulus und Timotheus bei ihrer Reise einige Gegenden dann doch mieden, die sie eigentlich geplant hatten zu besuchen. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra, so lesen wir dort, zogen sie durch den phrygischen Teil der Provinz Galatien. Denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Und als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Also ich verstehe das so, dass sie aufgrund ihrer Beziehung mit dem Heiligen Geist eine innere Unruhe verspürten, so wie ein klares Stoppzeichen, sodass sie sich halt anders entschieden, ihre Route änderten. Also ganz praktisch unterwegs mit dem Heiligen Geist. Und zu manchen von euch hat Gott bestimmt bereits gesprochen. Der Schiedsrichter hat seinen Spruch gefällt. Wir müssen lernen, darauf zu hören. Ganz gleich, wie er zu dir spricht. Sei es durch eine Predigt, sei es, während du über sein Wort nachdenkst oder durch seinen Geist, durch einen anderen Menschen oder seinen Frieden. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern höre und gehorche. Bewahre dir ein sanftes Herz vor Gott. Und vergiss nicht, ob Gott durch sein Wort klar und deutlich zu uns spricht, ob er durch seinen Geist als inneren Zeugen oder durch eine innere Überzeugung, es kommt darauf an, dass wir danach handeln. Wir hören und wir folgen. Wir hören und wir folgen. Wir hören zu und wir gehorchen. Das ist unsere Verantwortung als Christen. Lass uns einen Augenblick die Augen schließen. Während die Augen geschlossen sind, habe ich gerade den Impuls, ich sollte mal fragen, ob Menschen hier sind, die genau diese Fragen gerade sich selbst stellen in ihrem Leben. Ich möchte so gern eine Klarheit bekommen für das, was jetzt gerade vor mir liegt, die Entscheidungen, die zu treffen sind, die Schritte, die ich zu gehen habe. Und ich spüre, dass Gott heute wirken möchte unter uns neu diesen Glauben schenken möchte, dass er bereit ist und längst redet. Sind solche da, für die ich gerade jetzt ganz spontan beten kann? Einfach, hebt einfach nur kurz die Hand. Ihr müsst nicht nach vorne kommen, darum geht es nicht. Danke, danke. Herr, ich bete jetzt für diese Menschen. Danke Gott, dass du ihnen tief begegnest, Herr, und auch jetzt begegnet bist bereits. Ich bete darum, Herr, Heiliger Geist, wirke hinein und rede klar und schenk ihnen deinen tiefen Frieden für das, was an Entscheidung jetzt ansteht. Ich bete darum, dass sie keine Umwege machen müssen, weil sie falsch gehört haben oder nicht hingehört haben. Ich bete darum, dass du ihnen eine Klarheit schenkst, wie ein Nebel, der sich lichtet, und eine klare Sicht für das, was vor ihnen liegt. Ich bete darum. Und ich danke dir, Gott, dass du dieses Gebet hörst, und diese Weichenstellungen, die werden geschehen, und es wird ein guter Weg sein, der vor ihnen liegt. Danke, Gott. Manche von euch werden vielleicht entdecken, dass Gott bereits zu euch gesprochen hat, vielleicht durch die heutige Predigt. Ich möchte jetzt noch eine weitere Einladung aussprechen. Vielleicht bist du heute hier mit einem Freund, einem Familienmitglied oder ganz allein und hast doch gar keinen Frieden mit Gott geschlossen. Der Frieden in deinem Herzen, über den ich heute gesprochen habe, das ist der Frieden Gottes, der die Menschen begleitet, die Gott kennen und folgen. Aber bevor du diesen Frieden haben kannst, musst du Frieden mit Gott machen. Die Bibel sagt, Gott hat Jesus geschickt. Jesus hat diesen Frieden mit Gott durch sein Blut am Kreuz für uns erkauft. Und die Sünde hat uns getrennt von Gott. Jesus brachte aufgrund seiner großen Liebe ein selbstloses Opfer. Und er starb auf Golgatha für unsere Sünden. Denn Gott ist ein gerechter Gott, und es gibt keinen Weg, wie ein gerechter Gott und sündige Menschen zusammenkommen können. Deshalb schickte Gott seinen Sohn, damit er die gerechte Strafe für unsere Sünden trug. Jesus nahm unsere Strafe auf sich, er nahm deine Strafe auf sich, und er starb am Kreuz. Und damit war der Gerechtigkeit Genüge getan. Am dritten Tag wurde der Sohn Gottes von den Toten auferweckt. Die Bibel sagt, wenn du das glaubst und Jesus mit deinem Mund als Herrn bekennst, wird Gott dich in eine Beziehung mit sich hineinbringen, die Bibel Erlösung nennt. Du wirst Frieden haben. Du wirst Frieden mit Gott haben. Und deshalb auch die Frage jetzt, während wir alle noch die Augen geschlossen halten. Vielleicht ist jemand hier, der genau das gerade jetzt spürt für sich. Du hast diesen Frieden mit Gott noch nicht geschlossen. Auch das kannst du heute tun. Dafür kannst du dich entscheiden. Ist jemand hier? Herr, ich danke dir für deine Gegenwart unter uns. Ich danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Jesus, dass du nicht zum Vater gegangen bist, ohne uns den Heiligen Geist zu geben. Als Beistand, als Tröster, als Helfer. Wir sind nicht wie Waisen zurückgeblieben, sondern wir haben die Möglichkeit, in Beziehung mit dir zu leben durch den Heiligen Geist. Und ich bete darum, Herr, dass diese Gemeinde voll ist von Menschen, die in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist leben. Danke Gott für diese Verheißung. Danke Gott für dein Wort, das uns diese Kraft gibt und diesen Glauben gibt. Das ist wahr, was du uns verheißen hast. Du hast uns lieb, du gehst mit uns, du bleibst bei uns, Herr. Und wir wissen, es wird der Tag kommen, da werden wir dich in Herrlichkeit sehen. In Jesu Namen. Amen. Amen.